Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink, schön, dass Sie uns zuhören in dieser Mittagsstunde am Donnerstag. Und mein Gast ist die Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin Marina Münkler. Sie hat den Lehrstuhl für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur am Institut für Germanistik der TU in Dresden. Schönen guten Tag, Frau Professor Münkler. Schön, dass Sie da sind. Die erste Frage, die mich brennend interessiert, Sie sind Literaturwissenschaftlerin, beschäftigen sich sehr viel auch mit Sprache, die auch nicht immer so funktioniert, wie sie funktionieren solche. Welche Debatte oder besser gesagt, welcher Tonfall hat Sie diese Woche besonders aufgeregt?
Naja, irritiert haben mich natürlich sehr die Erklärungen von Boris Palmer. Es hat mich auch irritiert, in welcher Weise widersprüchliche Äußerungen, die dann nicht richtig argumentiert werden, gemacht werden. Also der hamburgische Schulsenator hat ja erklärt, das Tragen von Masken könnte für Kinder sogar schädlich sein. Das ist in dieser Form, wie er es gesagt hat, Unfug. Und das ist das Problem, dass Dinge häufig in einer Weise erklärt werden, die eigentlich widersinnig ist und die gerade in der Krisenkommunikation so nicht passieren dürfte.
Genau, das wird auch unser Thema sein in dieser Stunde. Erstmal gucken wir auf die Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefinnen und Chefs natürlich auf den morgigen 1. Mai. Und die katholischen Bischöfe haben eine Mitschuld ihrer Kirche im Dritten Reich anerkannt. Bund und Länder sprechen heute erneut miteinander über das Vorgehen in der Corona-Krise. Vor 2 Wochen sind ja erste Auflagen gelockert worden. Zum Beispiel Geschäfte mit Ladenflächen bis zu 800 Quadratmeter dürfen öffnen. Demnächst auch wieder die Friseure, die Kitas nicht, die Schulen nur begrenzt. Was ist mit der Bundesliga, den Restaurants? Und darüber wollen wir uns, bevor wir mit meinem Gast in dieser Stunde, der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, ins Gespräch kommen, immer meinen Kollegen im Hauptstadtstudio fragen, Frank Capellan. Was genau steht denn da heute alles auf der Agenda?
Also auf der Agenda steht eine ganze Menge, aber beschlossen wird vermutlich gar nichts. Beschlossen wird wahrscheinlich nur, dass die bisherigen Maßnahmen weiter gelten, also insbesondere die Kontaktbeschränkung. Wir haben gerade in den Nachrichten Helge Braun, den Kanzleramtschef, gehört, der sich entsprechend geäußert hat. Also was zum Beispiel das Thema Bundesliga angeht, da ist es kaum vorstellbar, dass da heute Beschlüsse zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes gefasst werden, ehe nicht klar ist, wann denn die Kitas in Deutschland wieder öffnen werden. Und da gibt es zwar das Bestreben, dies zu tun, aber es gibt keinen klaren Fahrplan und das wäre sicherlich ein fatales Signal der Politik. Also wenn man da dem Sportbetrieb der Fußball-Bundesliga eher grünes Licht geben würde als der Öffnung der Kitas. Sie haben es angedeutet, auch die Restaurantbesitzer, die Hoteliers, die warten auf ein Signal, auf einen Fahrplan, auf Perspektiven zumindest. Die bereiten sich ja gerade schon vor, Corona-tauglichen Betrieb zu organisieren in ihren Gaststätten. Und sie waren beim letzten Mal völlig außen vor geblieben, also vor 2 Wochen, als sich die Ministerpräsidenten zum letzten Mal mit der Kanzlerin in einer Telefonschalte zusammengeschlossen hatten. Und da wissen wir, in manchen Ländern werden jetzt schon Daten genannt. Nordrhein-Westfalen etwa will im Mai schon erste Restaurants wieder öffnen. Es wird auch gefragt, warum sollen nicht Ferienwohnungen beispielsweise, wo man ja gut Abstand halten kann, warum sollen die nicht bald wieder vermietet werden dürfen? Also da wird sicherlich heute nichts beschlossen werden, aber da wird man sich abstimmen zwischen Kanzleramt und Ministerpräsidenten, etwa auch mit Blick auf die Gottesdienste. Da gibt es Beschlüsse. In Bayern sollen vom kommenden Montag an Gottesdienste wieder möglich sein. Das ist alles Ländersache. Der Bund kann da aber Vorgaben geben. Also, dass man beispielsweise sagt, es wird nicht gesungen in diesen Gottesdiensten. Und der Druck, der wird immer größer, auf die Politik was zu tun. Und da hat man auch Urteile des Bundesverfassungsgerichtes gerade erst von gestern im Nacken, da wirklich zu Lockerungen zu kommen.
Genau, vielen Dank, Frank Capellan. Soweit genau diese Ungeduld, das würde ich gerne jetzt an Sie weitergeben, Frau Münkler. Normalerweise sind Sie ja an der TU in Dresden. Da ist natürlich jetzt kein Unterricht, ist ja klar. Dann wohnen Sie in Berlin. Was spüren Sie denn? Spüren Sie so ein Ende der Geduld, dass die Menschen unbedingt ein Datum haben wollen?
Naja, das merkt man allenthalben. Also wenn man Rundfunk hört, wenn man Fernsehen schaut, wenn man Zeitung liest, es gibt eine allgemeine Ungeduld. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass die Politik mehrfach und wiederholt betont, dass man seine Ungeduld zügeln muss. Das ist schon eine wichtige Aufgabe. Das ist eine Aufgabe von Krisenkommunikation grundsätzlich. Andererseits wäre es auch wichtig, tatsächlich, wie Herr Capellan das gesagt hat, Perspektiven aufzuzeigen und zu sagen, Hotels, Restaurants können etwa wenn der Verlauf so bleibt oder noch besser wird, als er jetzt ist, dann und dann unter diesen und jenen Bedingungen wieder öffnen. Das wäre wichtig zu sagen. Man muss das immer mit Einschränkungen tun, das ist keine Frage, aber es wäre wichtig, also beides zu tun, einerseits die Ungeduld zu zügeln, aber andererseits auch Perspektiven zu eröffnen.
Ist da der föderale Flickenteppich, spielt der uns sozusagen entgegen? Ist das jetzt etwas, was uns auf die Füße fällt?
Naja, der ist natürlich irritierend und der ist ja sehr weitreichend. Also ich habe gerade auf dem Weg hierher gehört, dass in Berlin Spielplätze wieder öffnen, aber dass die Bezirke das einzeln regeln, sodass man dann nicht weiß genau, welche Regelung gilt nun wo. Das finde ich schwierig. Also da eine Vereinheitlichung hinzubekommen ist wichtig. Auch zwischen den Ländern sollte man sich gut absprechen, wobei das nicht so ganz komplett schlecht funktioniert hat, wenn man sich den Zentralismus in Frankreich anschaut, da gab es neulich auch Berichterstattung drüber, da ist es nicht besser gelaufen. Mhm. Also ich glaube, die Lösung entweder Föderalismus oder Zentralismus, die ist jetzt auch zu vereinfachend gedacht.
Ich würde ganz gerne mal auf Ihr Buch zu sprechen kommen, das Sie zusammen mit Ihrem Mann, Herr Fritz Münkler, dem Politikwissenschaftler, geschrieben haben, vor einem Jahr: Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Und da geht es ja darum, dass man damit aufhören sollte, endlich, ja, diesen Alarmismus zu predigen, sondern mit kühlem Verstand auf die Verhältnisse zu blicken und auch eine bürgerliche Agenda wieder aufzumachen. Was spüren Sie denn jetzt? Spüren Sie Alarmismus in diesen Tagen? Und wenn ja, würden Sie das wieder so schreiben?
Ja, wir würden das ganz sicher wieder so schreiben. Ich glaube, also wir fühlen uns eher bestätigt, denn dass Alarmismus nicht hilft, dass es ihn aber sehr verbreitet gibt, das können wir, glaube ich, ziemlich gut beobachten. An den Reaktionen auch auf die Einschränkungen der Freiheitsrechte, die natürlich da sind, wenn wir also nicht so rausgehen dürfen, wie wir wollen. Aber es ist doch auch klar, dass diese Einschränkungen begrenzt sind, dass sie nicht dauerhaft sind, dass sie auch nicht von der Regierung genutzt werden, um unsere Freiheitsrechte ganz grundsätzlich
einzuschränken.
Das wird ja immer unterstellt, nicht? Also dieses Misstrauen da ist. Was man in anderen Ländern wie Ungarn auch beobachten kann. Aber da jetzt so alarmistisch drauf zu reagieren, das führt eher zu einer Verhärtung der Positionen, zur Unmöglichkeit von Kompromissen. Und das ist in der derzeitigen Situation eher noch ärger als vorher. Von daher würden wir immer dafür plädieren, die Dinge müssen gut kommuniziert werden und sie müssen kühl und klar betrachtet werden.
Wir beschäftigen uns ja schon die ganze Woche in dieser Stunde mit der Debatte über die Lockerungen und der Frage, welche Grundrechte sich denn da gegenüberstehen und vielleicht auch ausschließen. Was zählt mehr? Das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Versammlungsrecht? Und ausgelöst hat ja die Debatte unter anderem Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, am letzten Sonntag, als er in einem Interview sagte: Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz des Lebens zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Und darauf gab es heftige Reaktionen. Frau Münkler, Sie haben ihn erwähnt, zum Beispiel von Tübingens grünem Oberbürgermeister Boris Palmer, der dann gesagt hat: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Wie bewerten Sie diese Aussagen von Palmer?
Ja, also ich meine, er hat diese Aussage ja angekündigt damit, dass er gesagt hat: Ich sage es jetzt mal ganz brutal. Und schon diese Ankündigung dient ja nichts anderem, als dieser Äußerung besondere Aufmerksamkeit einzubringen und andererseits ihr Wahrheit zuzuschreiben. Ich sage es ganz brutal, heißt ja nicht, ich bin bösartig, sondern es soll eigentlich signalisieren: Ich sage jetzt mal die Wahrheit. Etwas, was andere nicht tun, das ist damit gleichzeitig unterstellt. Und dass Leute sowieso sterben, wenn sie über 80 sind, innerhalb eines halben Jahres, das ist eine Aussage, die kann weder Herr Palmer noch sonst jemand machen. Die kann wahrscheinlich nicht mal ein behandelnder Arzt machen. Das heißt, es ist eine völlige Überziehung seiner Erkenntnismöglichkeit und versucht, ihm so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal zuzuschreiben. Und was in diesem Alleinstellungsmerkmal kennzeichnend ist, ist eigentlich, es geht nicht um Abwägung, sondern man muss entscheiden und sofort. Und die Entscheidung ist auch ganz leicht, weil diese Leute ja sowieso in einem halben Jahr sterben. Und diese Art von Behauptungen führt dazu, dass natürlich alle Schranken wegfallen. Während Herr Schäuble Güterabwägung betrieben hat und gesagt hat, natürlich kann der Staat ohnehin nicht den Schutz jedes Lebens und permanent und unter allen Umständen gewährleisten. Natürlich kann der Staat nicht verhindern, dass Menschen sterben. Aber er ist doch dazu da, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Und das hat Herr Schäuble auch nicht bestritten. Und das Ganze in Güterabwägung zu tun. Nun hat Herr Palmer auch so getan, als würde er Güterabwägung betreiben. Nämlich
das Lebensrecht von über 80-Jährigen gegen das Freiheitsrecht von 20-Jährigen, die nicht wirklich gefährdet seien durch die Erkrankung, das so gegenüberzustellen, das ist schon mal falsch. Und zwar deswegen, weil es durchaus auch unter Altersgruppen, die deutlich jünger sind, Todesfälle gibt. Gibt Untersuchungen aus China, die das an kleinen Gruppen zunächst einmal nur belegen können. Es gibt natürlich die Gefährdungen von Pflegern und Pflegerinnen und von Ärztinnen und Ärzten, die Patienten behandeln. Das heißt, so ganz leicht kann man es sich nicht machen. Und so zu tun, als ginge es hier um reiche alte Leute, das war ja der zweite Teil seiner Behauptung,
ja, und auch,
denen
ja,
die armen Kinder in der Welt,
von denen er dann
auch
ja, ja,
eine ganz beliebige Zahl, nämlich 1 Million, die durch nichts gedeckt ist, ausgesucht hat, die zeigt, dass es ihm eigentlich die ganze Zeit um Polarisierung geht und um Abwertung einer bestimmten Gruppe. Und das ist fatal in der derzeitigen Situation.
Das ist ja genau Ihr Leib- und Magenthema. Sie beschäftigen sich ja und forschen schon seit einiger Zeit über Formen der Herabsetzung im Sprachlichen. Hat er sich da also nicht nur im Ton vergriffen, sondern hat das System in der letzten Zeit? Beobachten Sie so etwas?
Ja, das kann man schon beobachten. Es hat sich am Anfang der Corona-Krise eigentlich eher so etwas durchgesetzt wie eine Form der sehr viel freundschaftlicheren, der verständigeren Kommunikation. Es haben sich auch gezeigt, das hat sich gezeigt, dass Leute überlegen, wie kann ich denn eigentlich meinem Nachbarn, meinem Restaurant, meinem Hotel helfen? Was kann ich da eigentlich tun? Aber dann ist wieder, also im Rücken dieser Umstellung auf Freundschaftlichkeit, ist wieder die Kommunikation nach vorne getreten, die auf Herabsetzung setzt, die darauf setzt, dass man alles hochdramatisiert, dass man so tut, als wären durch einige Wochen Einschränkungen die Freiheitsrechte insgesamt gefährdet. Und das führt dann dazu, dass in der ganzen Diskussion wieder eine Polarisierung einkehrt, die letzten Endes nicht hilfreich ist, was die Sachfragen anbetrifft, und die fatal ist, was die Formen des Umgangs miteinander betrifft, und es auch fatal ist im Hinblick auf Verletzungsmacht von Sprache, weil die natürlich wieder steigt. Eine Äußerung wie die von Boris Palmer über 80-Jährige, die sowieso bald tot sind, das ist extrem verletzend für Menschen dieses Alters. Und ich wüsste keinen einzigen Grund, warum wir die verletzen sollten und warum man das akzeptieren sollte.
Das Interessante ist ja, dass trotzdem, also mit Schäuble dann diese Debatte über diese Güterabwägung ja trotzdem an Fahrt aufgenommen hat. Zum Beispiel Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, hat gesagt, dass wir das abwägen müssen. Und solche ethischen Dilemmata gibt es immer wieder. Und da kommen wir auch nicht schuldfrei raus. Ist das dann so ein ehrlicher Satz, der das auf den Punkt bringt?
Ja, das ist, glaube ich, ein ehrlicher Satz, der sagt, dass Güterabwägung unabweisbar ist. Das ist auch das, was das Verfassungsgericht macht in seinen Urteilen. Es wägt unterschiedliche Rechtsgüter gegeneinander ab und entscheidet dann, welches Rechtsgut in welcher Situation höher zu stellen ist. Und dass wir natürlich die ökonomischen Folgen mitbedenken müssen und dass es hochproblematisch ist, dass, wenn wir nicht aus diesem Lockdown rauskommen, das würde ja niemand mit Verstand bestreiten. Es ist aber, glaube ich, wichtig, dass man in seinen Argumenten diese Güterabwägung deutlich macht und dass man nicht einfach so tut, als müsste man nur entscheiden und brauchte gar nicht abzuwägen. Das ist, glaube ich, das stets polaristische Argument.
Zugeschaltet ist Claudia von Laak aus unserem Landesstudio hier in Berlin. Und Frau von Laak, morgen ist ja der 1. Mai und er wird bestimmt einer, nicht nur in Deutschland, besonders auch in Berlin, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Keine Gewerkschaftsdemos, keine großen, keine Grillfeste, keine revolutionäre 1. Mai-Demo. Was darf denn überhaupt noch stattfinden?
Also ob diese revolutionäre 1. Mai-Demo stattfindet, das wissen wir noch gar nicht. Aber vielleicht zu Ihrer Frage. Etwas mehr als 20 kleine Kundgebungen, die dürfen stattfinden, die sind genehmigt mit jeweils höchstens 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die dürfen allerdings nur an einer Stelle stehen bleiben, die dürfen sich nicht bewegen und die dürfen nicht durch die Stadt ziehen. Also 20 mal 20, 400 Demonstrantinnen und Demonstranten sind insgesamt genehmigt, den Tag über auch in der Stadt verteilt, alles andere nicht, und alles andere ist auch eine Straftat.
Jetzt bei den 1. Mai-Demos, die in Berlin so typisch sind, schon Legende, habe ich natürlich mit Augenzwinkern, wahrscheinlich hätte ich das dazu sagen müssen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie sich daran halten und es nicht machen. Oder was ist da der Sachstand?
Der Sachstand ist der, dass es einen Aufruf gab aus der linksautonomen Szene für den 1. Mai, für den Abend des 1. Mai. Und zwar gab es ja, wie normalerweise, Sie wissen es, Sie hatten es gesagt, diese revolutionäre 1. Mai-Demo, immer um 18 Uhr ging die los. Und der Aufruf lautet jetzt, wir machen nicht diese gemeinsame große Demonstration, die sowieso illegal gewesen wäre. Nein, es wird Aufrufe geben, es wird Twitter-Meldungen geben zu sogenannten, ich würde es nennen, Guerilla-Aktionen, also in Kreuzberg kleine Gruppen von Linksautonomen, die sich da treffen. Und das wird ein großes Problem werden für die Polizei, weil natürlich können sich Polizisten einstellen auf eine große Demonstration, von der man weiß, die führt von da nach da. Dann kann die Polizei begleiten und auch aufpassen, wenn es allerdings so ein Katz-und-Maus-Spiel geben wird, wie es im Moment aussieht. Dann wird es schwierig für die Polizei, weil die ist im Zweifel nicht so schnell wie die Linksautonomen.
Und wahrscheinlich werden die sich nicht auch nicht unbedingt an die Abstandsregeln halten. Also ich meine die, die da demonstrieren, würde ich mal unterstellen. Frau Müngler, das sind ja nicht die einzigen Demonstrationen, die unterwegs sind, auch unterwegs waren in der letzten Zeit. Es gibt dann noch die sogenannten Hygienedemos, auch Demos mit sehr unterschiedlichem Publikum. Da ist eine Mischung von Verschwörungstheoretikern, auch Leuten vom rechten Rand, die sich auf das Grundgesetz berufen. Das ist ja eigentlich auch widersinnig und absurd, oder?
Ja, das ist ein bisschen bizarr, denn das sind ja die Feinde des Grundgesetzes ganz häufig, die da demonstrieren. Das hat es übrigens auch in Dresden schon wieder gegeben. Pegida hat demonstriert, ist auch gerichtlich genehmigt worden. Von daher kann man sagen, das, was zentral ist für diese Republik, nämlich dass die Versammlungsfreiheit jederzeit gerichtlich überprüft werden kann, wenn eine Demonstration untersagt worden ist, das funktioniert auch jetzt. Ob einem das nun gefällt oder nicht im Einzelnen. Und diese eigenartige Bewegung, die sich da gebildet hat, die hat eben ein gemeinsames, also gerade bei den Hygienedemos kann man das sagen, da sind Linksextreme dabei, da sind Rechtsextreme dabei, da sind Verschwörungstheoretiker, die meistens eher auf der rechten Seite zu finden sind, dabei. Und die haben da so etwas wie eine Querfront gebildet. Und was sie verbindet, ist eben der nicht unerhebliche Hass auf diesen Staat, die Ablehnung des Grundgesetzes. Und es ist natürlich eine Paradoxie und eine Absurdität, dass sich Teile von denen jetzt gerade auf das Grundgesetz und die Freiheitsrechte berufen.
Und dann auch noch dieses Bündnis machen. Frau von Laak, was ist denn über die Hygienedemos? Sind da auch welche angesagt für morgen?
Ja, die wollen auch demonstrieren, wiederum am Rosa-Luxemburg-Platz, dort, wo sie es ja seit, ich glaube, 4-5 Wochen immer am Samstag getan haben. Das ist aber von vornherein nicht genehmigt worden. Also wenn die morgen demonstrieren werden, da hat auch schon der Innensenator angekündigt, wird dies schnell und konsequent aufgelöst. Ich habe mir das am letzten Samstag mal angeschaut. Das war ähnlich. Da hat die Polizei zunächst einige auf den Rosa-Luxemburg-Platz gelassen und es kamen immer mehr. Es wurden dann am Ende so 500 bis 1000. Dann hat die Polizei relativ schnell Gitter aufgestellt und abgesperrt den Platz. Und dann sammelten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten an diesen Gittern. Und da war natürlich von Abstand überhaupt nichts mehr zu sehen.
Frau Münkler, wie schwer wiegt denn so ein Ausnahmezustand jetzt, die Einschränkung von fundamentalen Bürgerrechten? Das betrifft ja nicht nur den 1. Mai.
Naja, das wiegt schon schwer, das ist keine Frage. Das sind Ausnahmesituationen und die müssen auch als Ausnahmesituationen gehandhabt werden, wobei wir ja keinen Ausnahmezustand haben. Also das ist ja eine ganz bestimmter Rechtsterminus. Wir haben keinen Ausnahmezustand. Wir haben einzelne Einschränkungen von Freiheitsrechten und die unterliegen einer gerichtlichen Überprüfung. Ein paar von denen sind ja auch schon nicht akzeptiert worden. Also von daher kann man sagen, wir befinden uns in einem Normalmodus innerhalb einer Krise.
Kurz vor dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges haben die deutschen Bischöfe in einem historischen Schritt, so kann man das wohl sagen, eine Mitschuld ihrer Vorgänger am Krieg bekannt. Anne-François Weber, unsere Religionsfachredakteurin, sagt, warum es in dem neuen Dokument der Bischofskonferenz geht.
Wir erfahren, dass sie eben kein klares Nein zum Krieg gesagt haben, sondern dass sie oft mit ihren Predigten und so weiter den Durchhaltewillen gestärkt haben und sich damit auch mitschuldig am Krieg gemacht haben. Außerdem haben sie nie klar Nein zur Verfolgung anderer gesagt, vor allem der Juden. Und es gibt in diesem Dokument den bemerkenswerten Satz, die katholische Kirche in Deutschland sei eben doch Teil der Kriegsgesellschaft gewesen, durch natürlich feldgeistliche Sanitäter, aber eben auch durch die Predigten und die Seelsorge zu Hause.
Frau Münkler, sind das ganz neue Töne, die wir da hören von den deutschen katholischen Bischöfen?
Es sind jedenfalls Töne, die von einer bemerkenswerten Klarheit sind, wie man sie bislang von der katholischen Kirche jedenfalls nicht in einer offiziellen Erklärung gehört hat. Und das macht schon einen zentralen Unterschied. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass innerhalb dieses Dokumentes, das ja 23 Seiten umfasst und auch so eine Vorerklärung der Aufarbeitung hat, da, wo es sich dann tatsächlich zur Kriegsgesellschaft äußert, ganz klar sagt, dass sie nichts gegen die Verfolgung der Juden unternommen haben und dass sie das als einen Teil ihrer Schuld betrachten. Das finde ich eine ausgesprochen wichtige Erklärung, dass sie gerade an dieser Stelle, also auch was Sinti und Roma anbetrifft, von großer Klarheit sind und daran nichts zu deuteln lassen.
Nun ist dieses Dokument, befasst sich auch mit den Ursachen für das Verhalten der Bischöfe. Es nennt unter anderem die traditionelle Lehre über die Legitimität staatlicher Autorität und das Verhältnis von Kirche und Staat. Staatliche Ordnung sei von Gott gegeben und gewollt gewesen. Ist das auch ein bisschen so eine Art Zurückrudern und sagen, naja, wir können uns da kein Urteil anmaßen über unsere Vorgänge?
Ja, das ist vor allen Dingen in den Erklärungen, die es zu der Erklärung für die Veröffentlichung gegeben hat. Da wird dann gesagt, man könnte jetzt nicht im Nachhinein urteilen und verurteilen. Ich glaube, man muss beurteilen. Das Beurteilen geschieht dann auch wirklich in dem Dokument, aber es ist natürlich mit so ein paar entschuldigenden Erklärungen für den Anfang eingeführt. Und man muss schon sagen, es gab durchaus in der katholischen Kirche in dieser Zeit, etwa bei Graf Galen, dem damaligen Bischof von Münster, klare Erklärungen, die einen Unterschied zwischen Gewissen und Gehorsam gemacht haben und die das Gewissen vorangestellt haben. Also Graf Galen war jetzt auch nicht in jeder Hinsicht ein perfektes Vorbild. Er hat sich beispielsweise nicht zu den Juden geäußert, aber er hat sich sehr klar zur Euthanasiefrage geäußert. Er war ein sehr mutiger Mann, hat immer wieder entsprechende Predigten gehalten, Erklärungen abgegeben. Also man hätte vielleicht ein bisschen stärker auch auf Einzelne setzen sollen, die sich anders verhalten haben und die sich eben auf die Seite des Gewissens und nicht auf die des Gehorsams gestellt haben.
Nun ist 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges dieses Dokument nun erschienen. Die Bischöfe haben auch gesagt, sie hätten sehr darüber gerungen. Das kann man sich wirklich vorstellen, wenn man sich die 2000-jährige Geschichte der katholischen Kirche anguckt. Warum hat es trotzdem so lange gedauert? Oder ging es vielleicht sogar ziemlich schnell, gerade wenn man sich diese Geschichte anguckt?
Also in Relation zur 2000-jährigen Geschichte und der Bereitschaft der katholischen Kirche, sich zu Verfehlungen, die früher geschehen sind, zu äußern, muss man sagen, es ging ziemlich schnell. Aber natürlich gemessen an der Diskussion, die es ja in der Bundesrepublik seit 60 Jahren gibt, ich würde jetzt nicht sagen seit 70 Jahren, das hat nicht gleich nach dem Krieg angefangen und das haben Sie auch gesehen, dass diese Diskussion spät insgesamt entwickelt worden ist und dass sie selbst lange Zeit gar einen sehr geringen Anteil daran genommen haben. Und das finde ich wichtig, sich in dieser Weise zu positionieren. Ich glaube auch nicht, dass die Aufarbeitung am Ende ist. Ich glaube auch nicht, dass sie am Ende sein kann. Und sie muss immer wieder durch Reflexionen natürlich auch auf die Geschichte einzelner Institutionen betrachtet werden. Und das tut die Kirche immerhin, das finde ich anerkennenswert. Und sie tut das auch in einer bemerkenswert abwägenden Sprache.
Das wollte ich gerade mal sagen, weil wir haben ja am Anfang schon ein bisschen über Sprache gesprochen. Mhm. Das ist ja Ihr Thema. Sie untersuchen ja auch Sprache auf ihre politische Wirkung. War das jetzt eine andere katholische Kirche von der Wortwahl her?
Also innerhalb des Dokumentes ja. Ich finde außerhalb in der Kommentierung des Dokumentes durch Teile der katholischen Bischöfe, fand ich, war da sehr viel Relativierendes, das sich so im Dokument nicht findet. Mhm. Und Relativierung in Bezug auf den Nationalsozialismus ist eine sehr heikle Sache.
Aber sonst waren sie ja recht eindeutig. Das heißt, es ist also ich habe es zumindest so gelesen, was ich selten gelesen habe, um zu sagen, eigentlich nie, ein eindeutiges Schuldbekenntnis.
Ja, es war ein sehr eindeutiges Schuldbekenntnis, aber natürlich muss man immer wieder feststellen, ich habe das Dokument gelesen und wenn ich nicht etwas überlesen habe, dann haben sie sich beispielsweise nicht über die Verfolgung und Ermordung der Homosexuellen geäußert.
Also dann doch wieder Einschränkung, sie können dann doch nicht über ihren Schatten springen. Die ganze Theaterszene blickt momentan ab morgen eigentlich nach Berlin und ich sag's schon mit dem Eigentlichen, denn morgen sollte nämlich das Theatertreffen stattfinden. Das findet so natürlich nicht statt, es findet online statt. 6 ausgewählte Inszenierungen werden gescreent und die Festivalleiterin Yvonne Büttenholzer, die hat gesagt, naja, das ist zwar kein 100%iger Ersatz, aber es eröffnet neue Möglichkeiten. Durch das 1:1 Verlegen von Theaterkunst ins Internet geht einiges verloren, aber wir können vielleicht auch möglicherweise etwas gewinnen. So ein Online-Theaterfestival, Marina Münkler, hier bei mir zu Gast, Literaturwissenschaftlerin an der Uni in Dresden. Ist das ein Festival in einer Form, was Sie reizt oder reizen würde?
Ach doch, ich werde mir heute Abend die Hamlet-Inszenierung aus Bochum anschauen, mit Sandra Hüller als Hamlet. Das interessiert mich, das möchte ich gerne sehen. Die hätte ich natürlich lieber in echt gesehen. Und ich glaube, Frau Hüller, die heute Morgen dem Tagesspiegel ein Interview gegeben hat, die hätte es auch zweifellos lieber vor Publikum gespielt. Das Theater ist ja ein Raum der Anwesenheitskommunikation. Wir haben ja Radio ist Abwesenheitskommunikation, aber das Theater, auch die Oper, das Konzert sind Orte der Anwesenheitskommunikation, wo im Raum eine Stimmung entsteht, die man so natürlich nicht herstellen kann bei einer Online-Übertragung. Aber vielleicht kann man andere Sachen machen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einigermaßen kreativ damit umgeht. Einfach nur zu beklagen, was man verliert, hilft nicht. Ich stelle das bei meiner Vorlesung fest.
Ist vieles anders, aber es geht. Interessant. Das ist ja auch so eine Art Theaterspielen, oder? Sie müssen das aufzeichnen.
Genau. Ja. Also wollte ich hier immer. Nee, ich mache das ja, ja live. Also
ja?
Ja, natürlich.
Okay, wie? Das ist
ja,
das
es gibt ja verschiedene Online-Tools, mit denen man Videokonferenzen abhalten kann. Und ich mache das live. Meine Studierenden sind unmittelbar dabei. Ich kann sie halt, im Prinzip könnte ich sie sehen, wenn sie ihre Bildschirme anlassen würden. Das machen sie aber nicht. Aber sie antworten sehr viel im Chat. Also sie stellen viele Fragen und ich kann die dann beantworten. Das funktioniert gut. Theater ist noch etwa was anderes, weil eine Hörsaalatmosphäre und eine Theateratmosphäre sind schon nicht identisch. Und natürlich haben wir da einen großen Mangel. Und Sorge müssen einem vor allen Dingen diejenigen Schauspieler machen, die nicht fest in einem Ensemble sind, die also auf die Einnahmen von Auftritten angewiesen sind, die ihnen jetzt wegfallen. Und so ein Raum der Zusammenkunft, der fehlt uns sehr. Und wir müssen uns dann eben auf andere kulturelle Erzeugnisse konzentrieren. Also wir können doch lesen. Seine Zeit des Lesens. Wir können Hörbücher hören.
Ja, weil Sie das gerade so sagen. Sie haben mir natürlich im Vorgespräch verraten, wenn Sie nicht ins Theater gehen können und nicht gerade bei einer Online-Vorlesung sind, muss ich mal so Klammer auf fragen, dann kennen Ihre Studenten auch das Wohnzimmer der Münklers?
Ja, also nicht das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer.
Das Arbeitszimmer.
Sie kennen uns, ja. Aber Gott, was sieht man da? Bücher.
Das ist interessant. Wahrscheinlich zoomen die dann ran und wollen wissen, was liest genau meine Professorin. Genau, apropos Lesen. Sie lesen Michael Kohlhaas. Nein, ja. Sie hören es, um es genau zu sagen.
Ja, ja, ich habe ihn natürlich schon als Kind in der Schule gelesen. Ich habe ihn immer wieder gelesen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt eine Aufnahme des Kohlhaas, in der Rolf Beusen liest. Und die ist so ungeheuer gut, weil Beusen es so versteht, atmosphärisch dicht zu lesen und andererseits aber nicht so etwas, so eine Art von Hörspielnachahmung macht, also so mit verstellten Stimmen sprechen. Man merkt schon, mal spricht der Kohlhaas, dann gibt es ja Szenen, wo seine Frau spricht und er liest das alles sehr intensiv und gewinnt eine ungeheuer genaue Vorstellung davon im Kopf, wie diese Erzählung funktioniert. Mhm. Und er hat eine ungeheure Fähigkeit gehabt. Der wäre ja jetzt wahrscheinlich schon über 100 und er hat das, glaube ich, angeblich jemand, der an sich schon tot sein müsste, über 80-jährig vorgelesen. Und es ist so faszinierend, das kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen und sich überhaupt in diese Welt der Hörbücher mal reinzutasten.
Aber die Geschichte von Heinrich von Kleist, der Kohlhaas, ist ja auch eine interessante Geschichte. Das ist ja, wenn ich es mal so ganz knapp zusammenfasse, so eine anarchistische Figur, ein Pferdehändler, der unterwegs ist, dann werden ihm seine Pferde entwendet vom Adel und er beschwert sich, fühlt sich schlecht behandelt und übt ja dann Selbstjustiz. Das ist jetzt ein bisschen sehr zusammengefasst. Ja, auch für die heutigen Zeiten doch eigentlich eine interessante Figur. Was hat Sie denn nochmal gereizt, sich das zu nehmen?
Das Spannende an der Erzählung ist eigentlich, man identifiziert sich ganz stark mit dem Kohlhaas als Leserin. Man versteht, warum er sich empört. Man versteht auch, dass er nicht akzeptieren kann, wie man mit ihm umspringt. Man versteht, warum er nicht aushält, dass die Rechtsprechung nicht in seinem Sinne funktioniert. Aber dann versteht man auch, warum es ein furchtbarer Fehler ist, sein Recht so durchsetzen zu wollen. Und das ist, glaube ich, ausgesprochen lehrreich. Und es kippt irgendwann in dieser Erzählung, ich glaube, mit dem Tod seiner Frau, kippt es. Und man versteht, das hätte nicht sein müssen. Er hätte nur auf diese zwei Pferde, hätte halt sagen müssen, mein Gott, okay, das war jetzt arg, aber weg sind sie und gut damit. Aber dass er dann nicht zurückweichen kann, dass er dann nicht mehr abwägen kann, so das Thema, das wir heute haben,
das macht ihn doch zu einer fatalen Figur, mit der zu beschäftigen sich unter diesem Aspekt lohnt.
Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler war hier bei mir zu Gast in dieser Stunde. Frau Münkler, wenn Sie jetzt den Kohlhaas fertig gelesen oder gehört haben, was steht dann auf Ihrer Agenda? Was ist etwas, was Sie reizt in diesen Zeiten, sich nochmal zu holen oder neu zu holen?
Ja, also ich meine, ich lese immer aktuelle Literatur, das, was gerade erscheint. Aber andererseits finde ich diese Zeit sehr geeignet, um etwas wiederzulesen. Wenn man jung ist, liest man ja wieder und wieder. Also meine Kinder haben beispielsweise wieder und wieder Harry Potter gelesen. Aber wenn man älter ist, und ich bin älter, dann liest man gerne etwas nochmal wieder. Und was ich jetzt gerne wiederlesen möchte, ist den Zauberberg von Thomas Mann.
Den Zauberberg?
Den habe ich als nächstes Jahr. Also das passt auf die Situation.
1000 oder? Nee, nicht ganz
wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Der Zauberberg ist etwas dünner. Der Dr. Faustus, der hat so, der kommt in diese Dimension, und die Josefs-Romane, die sind schon, das ist schon gruselig viel. Und was ich auch empfehlen würde, lesen Sie mal Romananfänge. Wenn Sie Bücher da haben, blättern Sie einfach.
Also richtig die Anfänge von
Romanen. Die Anfänge von Romanen will ich unbedingt mal ein Seminar drüber machen. Es gibt Romane, die nehmen einen auf der ersten halben Seite sofort gefangen. Und es gibt Romane, da braucht man 30, 40 Seiten und hofft immer, dass noch was passiert. Und so einen Sog zu erfahren, das ist eine interessante Erfahrung. Da muss man ja erstmal nicht viel Zeit haben. Es gibt die berühmten Romananfänge wie bei Tolstois Anna Karenina. Fast alle Familien sind auf die gleiche Art glücklich, aber unglücklich ist jede Familie auf ihre eigene Art.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler hier bei mir zu Gast. Die Studenten, die jetzt zuhören, werden schon gedacht haben, ha, das ist die Idee für die nächste Vorlesung. Jetzt haben wir sie dran. Kommen Sie bald wieder. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Und sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.